Deutschlandfunk.
Familie. Vater, Mutter, Kind.
Wir müssen auch wegkommen von dieser Sichtweise. Familie ist eine gottgegebene, naturwüchsige Institution. Familie ist soziale Konstruktion, eine soziale Institution, die sich mit der Gesellschaft wandelt und wandeln muss. Jede Gesellschaft bringt die Familienform hervor, die am besten zu ihr passt. Und die Familie passt sich an die Verhältnisse an und wir müssen uns die Freiheit nehmen, sie gewähren zu lassen. Heute haben wir eine Familie, die flexibel ist, aufkündbar ist, die zwar auf Liebe basiert ein Stück weit, aber sozusagen über diese Liebe auch selber sich instabilisiert, weil Liebe ist flüchtig und nach 3, 4, 5 Jahren ist es aus mit der Liebe, soweit sie sich um sozusagen Eros handelt und sie muss transformiert werden in etwas anderes. Gemeinsamkeit, große Ziele, die man gemeinsam erreichen will.
Professor Norbert Schneider, Soziologe und Familienforscher an der Universität Mainz. Jede dritte Ehe endet vor dem Scheidungsanwalt. Fast die Hälfte der Geschiedenen heiraten wieder. Und ungefähr 10% der Familien in Deutschland sind sogenannte Patchwork-Familien oder Stieffamilien, in der Mitglieder aus unterschiedlichen Ursprungsfamilien zusammenleben. Der Münchner Familienforscher und Soziologe Walter Bien hat im Jahr 2001 in einer vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen Studie die Lebenswirklichkeit von Stieffamilien erforscht. Sie hat ergeben, dass 1,17 Millionen Kinder hierzulande mit einem leiblichen und einem Stiefelternteil zusammenleben. Wobei die meisten von ihnen weniger Kontakt zum außerhalb der Stieffamilie lebenden Elternteil haben als Kinder Alleinerziehender.
Die Stieffamilie in der Vergangenheit, und das heißt bis etwa Anfang 20. Jahrhundert, ist in erster Linie oder nahezu ausschließlich entstanden durch Verwitwung. Es gab noch eine zweite Zugangsmöglichkeit, die aber durchaus selten war, nämlich indem ledige Mütter einen anderen Mann als den Vater des Kindes geheiratet haben. Scheidung als Zugang in die Stieffamilie war praktisch unbekannt. Verwitwung hat aber in dieser Zeit, 19. Jahrhundert oder auch früher, sehr häufig stattgefunden, wobei häufiger Frauen verstorben sind als Männer.
Idealtypisch grenzen sich drei Arten von Stieffamilien voneinander ab.
Die Als-ob-Normalfamilie.
Dieser Typ versteht sich als Kernfamilie und grenzt den leiblichen Vater des Kindes aus.
Du hast vergessen, Papa einzuladen. Der anklagende Unterton in der Stimme des 6-jährigen Anton ist unüberhörbar. Das habe ich nicht vergessen, erklärt ihm seine Mutter freundlich. Wir haben uns nur geeinigt, dass es besser ist, wenn er nicht zu deinem Einschulungsfest kommt. Ich habe ihn jedenfalls nicht vergessen und ihm gesagt, dass er kommen soll. Dann bricht er in Tränen aus, knallt die Schultüte auf den Boden und rast aus dem Zimmer. Die gescheiterte Stieffamilie.
Für diesen Typus ist charakteristisch, dass die Integration des Stiefvaters oder der Stiefmutter in die Familie misslingt. Auch nach längerer Zeit akzeptiert das Kind den Stiefelternteil weder als Freund noch als Partner der Mutter bzw. Partnerin des Vaters.
Die erweiterte Stieffamilie.
Der Stiefelternteil und häufig auch seine Angehörigen werden Teil der neuen Familie. Auch der leibliche Elternteil gehört mit dazu. In der sogenannten erweiterten Stieffamilie erfahren sowohl Eltern als auch Kinder eine Bereicherung an Beziehungen, wenn sie sich auf die Besonderheiten ihrer Familienform einlassen. Toleranz, Ich-Stärke und Konfliktfähigkeit gibt es als gute Gaben mit dazu. Die Geschichte der alten Familie wirkt in die neue hinein, vor allem in der Gestalt des Ex-Partners, der über Besuchsregelungen oder Geburtstagsgeschenke in das neue Beziehungsgeflecht fest eingewoben ist.
Stiefelternschaft kommt in verschiedener Form daher. Stiefelternschaft sozusagen im engsten Sinne heißt ja, der neue Partner heiratet diese Frau, adoptiert das Kind, Verwandtenadoption, und erhält das Sorgerecht für dieses Kind. Das heißt, er schlüpft gänzlich in die Rolle des sozialen Vaters. Trotzdem kann aber der leibliche Vater ein Umgangsrecht behalten. Schon hat man eine historisch neuartige Konstellation der Dreielternschaft.
Professor Norbert Schneider, Soziologe an der Universität Mainz.
Eine weitere Konstellation ist, das Paar lebt zusammen, verheiratet sich aber nicht. Der Mann spielt den sozialen Vater, kümmert sich um das Kind, hat aber kein Sorgerecht. Die Erziehungsverantwortung liegt bei der Mutter allein. Das ist ein neuer, auch historisch völlig neuartiger Tatbestand der sozialen Elternschaft ohne Legitimitätsgrundlagen, rechtliche. Und dann gibt es noch den dritten Typus, den wir vor allem bei Frauen finden, die sich als alleinerziehende Mütter definieren. Die leben mit dem Kind zusammen, haben eine feste Partnerschaft. Der Mann wohnt nicht im Haushalt, das gilt für jede dritte alleinerziehende Frau. Und der Mann spielt eine lose Rolle im Leben des Kindes. Ja, taucht mal auf, dann ist er wieder weg. Er spielt mal mit dem Kind oder sie fahren gemeinsam in Urlaub. Das ist so die Elternschaft light. Ja. So. Und jetzt irgendwo dazwischen treffen wir unsere konkrete Realität. Ja, das sind drei idealtypische Muster von Stiefelternschaft.
Wenn das Kind eine enge, dauerhafte Beziehung zu seiner leiblichen Mutter hat, liegt es für die Stiefmutter nahe, ihm eine gute Freundin zu sein. Jedenfalls, wenn sie dem Kind quälende Loyalitätskonflikte ersparen und eine offene, unbelastete Beziehung zu ihm aufbauen will. Anders ist es, wenn die leibliche Mutter kaum präsent oder gleichgültig ist und die Beziehung zwischen dem Kind und ihr erheblich gestört ist. Dann kann die Stiefmutter in die Rolle der mütterlichen Bezugsperson schlüpfen und ihre Identität als Stiefmutter dann in der Rolle als fürsorgliche, Mann, Kinder und den Haushalt versorgende Ersatzmutter sehen.
Ungleich schwerer hat sie es, wenn sie ein eigenes Kind mit in die Familie bringt. Unklarheiten und Zweifel über die Rolle, die man spielen kann und soll, gehören zum Risiko, dem sich neu zusammengesetzte Familien aussetzen. Doch es bietet sich auch die Chance, soziale Elternschaft mit Freundschaft zu verbinden. Studien zeigen, dass Stiefväter eine bedeutsame Rolle im Leben ihrer Kinder spielen können, denn sie bauen oft eine enge Beziehung zu ihnen auf. Ziele, Wünsche, persönlich wichtige Angelegenheiten, darüber sprechen Stiefkinder mit ihren Stiefvätern häufig. Der neue soziale Vater steht dann in der Bedeutsamkeit dem leiblichen Vater in nichts nach, selbst wenn das Kind häufigen Kontakt zum leiblichen Vater pflegt. Immer mehr Väter verstehen sich heutzutage in ihrer Rolle als Erzieher und liebevoller Begleiter ihrer Kinder und haben Einzug in die Kinderzimmer gehalten. Auch nach einer Scheidung pflegen sie Umgang mit den Kindern. Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, Kinderliebe, Fürsorge sind Ausdruck der Vater-Kind-Beziehung, deren Anforderung und Erwartung sich Väter wie Stiefväter heute gleichermaßen aussetzen müssen. Die große Zahl vorwiegend weiblicher Alleinerziehender in Deutschland, mittlerweile knapp ein Viertel sind Ein-Eltern-Kind-Familien, bestätigt Bindungsverlust und Vaterlosigkeit. Diese Problematik des abwesenden Vaters teilen Stiefväter mit den leiblichen Vätern. Familienorientierung und biologische Elternschaft schreibt man in unserer Gesellschaft eher den Müttern zu. Und traditionell assoziieren wir die soziale Elternschaft mit der Vaterrolle. Dies wiederum erleichtert Stiefvätern die Übernahme der sozialen Vaterschaft. In der Vergangenheit lag die Rolle des Stiefvaters klar auf der Hand. Er hatte den Vater zu ersetzen. Seine Aufgabe war es, die wirtschaftliche Existenz der Familie zu sichern. Heutzutage ist das nicht seine Funktion, denn die biologischen Eltern sind auch nach einer Scheidung für den Unterhalt zuständig. Es sei denn, er adoptiert sein Stiefkind. Auch die Erzieherrolle muss er sich häufig mit dem leiblichen Vater teilen. Nach der Reform des Kindschaftsrechts im Jahr 1998 nehmen die meisten biologischen Eltern auch das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder wahr.
Drei idealtypische Arten des Stiefvater-Daseins. Erstens der bessere Vater. Er geht in seiner Vaterrolle ganz auf, ist der pädagogisch fundierte Erzieher und stellt sich gegenüber seiner Frau und den Stiefkindern als bessere Alternative zum biologischen Vater dar. Wenn das Kind Kontakt zum leiblichen Vater wünscht, sind Konflikte hier vorprogrammiert.
Zweitens, der Freund-Stiefvater. Er möchte den leiblichen Vater nicht ersetzen, sondern ergänzen. Er hat genug Geduld, die Beziehung zum Stiefkind wachsen zu lassen. Er sieht sich aber auch in der Rolle des Partners der Mutter und seine Partnerschaft zu ihr, unabhängig von der Beziehung zum Kind.
Drittens, dieser Typ hat Schwierigkeiten mit der Tatsache, dass er nicht der richtige Vater ist. Er wünscht zwar eine ungezwungene Vater-Kind-Beziehung, merkt jedoch, dass sie ihm emotional nicht gelingt. Meist sind dies Stiefväter, die geschieden sind und ein Kind aus erster Ehe haben, zu dem ein enges Verhältnis besteht.
Familien waren schon immer vielgestaltige Gebilde, deren Form und Konstellation von Gesetzgebung, Religion, wirtschaftlichen Faktoren und Traditionen bestimmt war.
Meine, deine, unsere Kinder. Vom Leben in Patchwork-Familien. Sie hörten eine Sendung von Gisela Cinava.
Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christine Heuer. Guten Morgen. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Sachsen-Anhalt setzt auf Biotechnologie. 100 Millionen Euro will die Landesregierung in den nächsten Jahren investieren. Die Offensive trägt erste Früchte, sagen die Befürworter. So hat das Schweizer Agrarunternehmen Syngenta beim Robert-Koch-Institut in Berlin einen Freisetzungsversuch für gentechnisch veränderten Sommerweizen beantragt. Bei einem anderen Projekt geht es um bereits zugelassene transgene Maissorten. Zum ersten Mal in Deutschland soll im Frühjahr der gentechnisch veränderte Mais in einem Großflächenversuch erprobt werden. Im Dienst der Wissenschaft. Eine Reportage von Verena Kemner.
Auf insgesamt 500 Hektar Ackerland sollen in Sachsen-Anhalt 5 verschiedene Sorten transgener Maispflanzen angebaut werden. Im April soll es losgehen. Angepflanzt wird sogenannter BT-Mais der Firmen Monsanto und Pioneer. Die Pflanzen sind gentechnisch so verändert worden, dass ihnen der Maiszünsler nichts mehr anhaben kann. Insektizide gegen den Schädling werden somit überflüssig. Mit zweistelligen Millionenbeträgen hat das Land in den vergangenen 5 Jahren Wissenschaftseinrichtungen gefördert. Und der Anbau der transgenen Maispflanzen soll den Zug der Biotechnologie beschleunigen. Inzwischen aber ist klar, der BT-Mais könnte auch zum Bremsklotz werden. Die Gegner haben sich formiert, sie fordern keine Gentechnik auf Sachsen-Anhalts Feldern. Jürgen Hartmann vom Bündnis Ökologischer Landbau.
Ich habe persönlich die größten Bedenken, dass Sachsen-Anhalt in den Ruf gerät, Genfood, Billigfood zu produzieren und auf dem Markt der Eindruck entsteht, hier ist eine Produktionsweise, die wir im Markt nicht haben wollen und dass eigentlich wirtschaftliche Schäden entstehen.
Verseucht und kontaminiert, das sind seine Attribute für GVO, für gentechnisch veränderte Organismen. Laut EU-Vorgaben müssen Produkte gekennzeichnet werden, wenn sie mehr als 0,9% gentechnisch veränderter Organismen enthalten. Aber der Verbraucher wird gerade Ökoprodukte mit dem Label GVO nicht akzeptieren. Da sind sich vor allem die Ökobauern einig. Auch Carsten Niemann steht hinter dem Aktionsbündnis.
Wir haben uns einen Verbrauchermarkt aufgebaut, mühsam aufgebaut. Wir sind jetzt bei 4% der Fläche in Deutschland. Es ist eine sehr offene, muntere Diskussion über Bio in der Gesellschaft. Hier ist genau das passiert, was immer gefordert wird. Verhaltet euch marktkonform, produziert das, was die Verbraucher wollen. Und jetzt soll diese aufkeimende wirtschaftliche Pflanze den Interessen von Syngenta und Monsanto geopfert werden. Das kann und darf nicht sein.
Das Risiko, dass durch Auskreuzung, Lagerung oder Transport transgene Spuren in ökologisch erzeugte Produkte gelangen, ist ihm einfach zu groß.
Wir werden bei den Landwirten, die erklärt GVO-frei wirtschaften wollen, GVOs finden. Und dieser Versuchsanbau ist meines Erachtens von den betreibenden Saatgutfirmen oder Saatzuchtfirmen wirklich ein trojanisches Pferd. Die wissen genau um diese Problematik und die sagen nichts anderes als, wir machen jetzt Versuchsanbau und wir machen dreimal Versuchsanbau, dann haben wir eine Grunddurchseuchung erreicht und dann ist das Thema hin. Dann ist nämlich GVO überall und dann brauchen wir nicht mehr diskutieren. Und das ist eine Schweinerei.
Für Petra Wernicke, die CDU-Umweltministerin des Landes, ist es eher eine Frage der Courage. Auch sie will die Saatgutunternehmen in die Pflicht nehmen. Der Tenor lautet, wer von der Politik die Chance bekommt, in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal in Deutschland überhaupt transgenen Mais auf dem freien Feld zu erproben, der soll auch das Risiko tragen. Landwirt gesucht, so könnte die nächste Kampagne der Landesregierung überschrieben sein. Eckhard Nebe ist ein konventioneller Landwirt. Die Agrargenossenschaft in Ballenstedt im Vorharz bewirtschaftet 800 Hektar Ackerfläche und 40 Hektar Grünland. Er findet die Initiative der Landesregierung grundsätzlich gut.
Naja, man muss es ja mal versuchen, sonst geht die Entwicklung uns vorbei. Es müsste dann auch erprobt werden, wie sieht es tatsächlich im Freien aus, kann bis jetzt keiner sagen. Und dazu ist das notwendig, dass es gemacht wird. Und das muss dann aber dann von der Politik auch begleitet werden und rechtlich abgesichert sein.
Jens Katzek berät die Landesregierung von Sachsen-Anhalt bei ihrem Aufbruch in die Biotechnologie von morgen.
Unsere bisherigen Überlegungen ganz konkret sehen so aus, zu sagen, okay, wenn wir einen Hof haben, wo wir den gentechnisch verbesserten Mais anbauen, dann sollte nicht gerade 50 Meter daneben ein Ökobetrieb ebenfalls Mais anbauen.
Man glaubt ihm, wenn er sagt, dass er die Bedenken der Landwirte ernst nimmt. Aber von Horrorszenarien, wie sie die Umweltverbände verkünden, will er nichts wissen.
Maispollen zum Beispiel fliegt zwischen 5 und 20 Metern weit. Das heißt, wenn man hier bestimmte Abstände hat zwischen einem Feld und einem Öko-Maisfeld, dann ist das sicherlich kein großartiges Problem, hier wirklich nach vorne zu kommen und hier wirklich die Bedenken auch ernst zu nehmen. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch sehen, wie wahrscheinlich ist denn dieses ganze Szenario, und wir haben in ganz Sachsen-Anhalt nur wenige 100 Hektar an Ökomais, der angebaut wird. Also insofern muss man die Dinge auch mal in eine Relation stellen.
Katzek glaubt fest daran, dass der Modellversuch im Frühjahr beginnen kann. Das wäre dann endlich auch das Signal, auf das die Landesregierung so sehr hofft.
Ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, auch im Bereich der Pflanzenbiotechnologie unsere Stärken weiterzuentwickeln, dass wir generell in Deutschland, aber auch in Sachsen-Anhalt, dann mit dem Thema Innovation ein Problem haben werden.
Das war ein Beitrag von Verena Kenner.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Remme. Es ist 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Die Kommission zur Zukunft des Zivildienstes, sie hat gestern ihren Abschlussbericht vorgelegt. Und eine Entscheidung ist, der Zivildienst, er wird verkürzt von 10 auf 9 Monate. Doch das ist nicht alles, bei weitem nicht, sagen manche Kritiker. Und sie sehen ein Ende von Wehrpflicht und Zivildienst bereits nahen. Mit unabsehbaren Konsequenzen für viele soziale Einrichtungen, die bereits eine Kostenlawine befürchten, wenn die preiswerten, in Anführungsstrichen Zivildienstleistenden, ersetzt werden müssen. Mein Kollege Hanno Gries hat einen Zivildienstleistenden in Düren bei der Arbeit begleitet.
Ich habe angefangen 1. Juli, also direkt nach dem Abi, rein in den Zivildienst. Nur 3,5 Monate und dann bin ich fertig.
Morgens um 7.15 Uhr in Düren. Es ist noch dunkel. Philipp Lersch und Philipp Miesner sind Zivildienstleistende. Der eine 19, der andere 20 Jahre alt, starten sie zu ihrer ersten Fahrt mit dem weißen Ford Transit durch den Dürener Landkreis. 20 Minuten dauert es bis in das Nachbardorf. Sie sammeln ihre Behinderten ein. An diesem Morgen sind es 3 Mädchen, die zur Schule gebracht werden müssen. Die beiden sind Zivis bei der Lebenshilfe Düren, 2 von insgesamt 11. Vorher, noch vor einem halben Jahr, habe er den Zivildienst eher skeptisch gesehen, sagt einer der beiden.
Also vorher habe ich gedacht, ich hätte es am liebsten gar nicht gemacht. Und jetzt, ich habe auch so ein bisschen meinen Berufswunsch geändert dadurch. Bin ich eigentlich froh, dass ich es gemacht habe. Also wenn man so in den sozialen Bereich gehen will, es ist eine ganz gute Sache, aber vorher habe ich auch gedacht, es ist eher so Zeitverschwendung.
10 Monate müssen die beiden Dienst leisten. Vorher wollte er eigentlich Jura studieren, gleich nach der Schule. Jetzt, sagt Philipp, nach mehr als einem halben Jahr sei sein Ziel Sonderpädagogik. Erst durch die Betreuung von Behinderten sei er darauf gekommen, dass er gerne mit ihnen weiterarbeiten wolle. Die Initialzündung, eine einwöchige Ferienfahrt.
Wenn man mit den Behinderten den ganzen Tag zu tun hat, die sind einfach viel fröhlicher und das steckt irgendwie an. Oder der Kontakt zu den Menschen ist eigentlich, finde ich, das, was mir Spaß macht dabei, mit den Leuten zu reden und auch, oder wenn sie jetzt eben nicht reden können, aber einfach zu sehen, dass sie sich freuen, wenn einer kommt und so, das ist eigentlich du das Gute daran?
Das erste Mädchen ist 7 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Mit einer Hebebühne gelangt sie in den hinteren Teil des Transporters. Jeden Morgen geht das so. Zivildienst, das ist für beide ein Fulltime-Job.
Ja, also wir arbeiten 8 Stunden, aber das kann halt über den ganzen Tag verteilt sein, weil wir halt auch nachts arbeiten oder abends teilweise arbeiten müssen, je nachdem wie halt die Fahrten gelegt werden von unserem Chef. Aber dazwischen haben wir halt auch dann durchaus Pausen mal von einer halben Stunde oder so. Donnerstags abends ist es zum Beispiel so, dass wir eine Frau zum Schwimmen fahren müssen. Das ist dann um 10 Uhr abends, dann ist man ungefähr um 10:45 oder so wieder zu Hause. Und morgens um 7 Uhr geht es dann halt wieder mit dem Bus hier los. Also das kann schon mal wesentlich länger als 12 Stunden sein.
Moin, Jungs.
Hey, komm, Süße.
Nach etwa einer Stunde erreichen Philipp Miesner und Philipp Lersch die Christophorus-Schule, eine Spezialschule. Rund 100 Kilometer legen die beiden jeden Tag mit dem Transporter zurück. Am Beginn des Zivildienstes stehen die Schulungen. 2 Wochen Seminar beim Arbeitgeber, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Zusätzlich 1 Woche Unterricht über Rechte und Pflichten des Zivildienstleistenden. Danach erst folgt die Einweisung in der Dienststelle und dann die ersten Fahrten mit dem Bus. 4 bis 6 Wochen dauert es, bis die Zivis richtig eingesetzt werden können.
Schätzen Sie?
Nach einer Stunde die erste Besprechung. Der Zivildienstverantwortliche bei der Lebenshilfe, Josef Kuckhoff, verteilt die Dienstpläne. Eigentlich ist die Aufgabe, Behinderte zur Schule zu fahren, Sache der Dürener Kreisbahn. Aber die fährt die Tour nur zu den normalen Dienstzeiten. In den unüblichen Zeiten, also frühmorgens, spätabends oder am Wochenende, übernimmt das die Lebenshilfe. Das ganze System hängt ab vom Zivildienst.
Das heißt aber auch, wenn die Zivildienstleistenden demnächst nicht mehr sein sollten, steht das Ganze auf der Kippe und die Frage ist, ob es dann nicht eingestellt werden muss.
Schon mehrfach wurde der Zivildienst in den vergangenen Jahren verkürzt. Dadurch seien die Angebote der Lebenshilfe Düren immer wieder in Gefahr geraten.
Das heißt, dass wir diese Lücke in irgendeiner Form schließen müssen. Wir haben es bis jetzt durch das Strecken von Dienstbeginn geschafft, dass die Lücke nicht so groß wird. Aber wenn jetzt eine Verkürzung kommen sollte, dann wird diese Lücke so groß, dass ich noch nicht weiß, wie wir diese Lücke schließen können. Und wer fährt in dieser Zeit, wo kein Zivildienstleistender da ist, diese Fahrten oder wer betreut diese Schüler in der Schule?
Und schon die momentane Diskussion um die Dauer des Dienstes habe negative Auswirkungen. Jugendliche versuchten, der Einberufung so lange wie möglich zu entgehen.
Dass die jetzt warten, bis sie eine offizielle schriftliche Aufforderung vom Bundesamt bekommen, weil sie denken, wenn sie sich ruhig verhalten und sich nicht melden, dass sie dann auch keinen Zivildienst mehr leisten müssen.
Das Ergebnis, bereits jetzt sucht die Lebenshilfe händeringend nach Zivis. Denn Stellen hat sie genug. Der Geschäftsführer Wolfgang Prüm hofft, dass freiwillige Dienste bei einem Wegfall des Zivildienstes wichtiger werden.
Und ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, wenn es politisch forciert wird, dass es für jeden Beruf wichtig ist, dass man vorher mal soziale Kompetenz in Sozialeinrichtungen war. Und dass das auch für den jungen Menschen also auch ein Sprungbrett in den neuen Beruf ist.
Kompensieren, so Wolfgang Prüm, lasse sich ein kompletter Ausfall der Zivis durch Freiwillige allerdings nicht.
Wir müssen dann einfach mehr hauptamtliches Personal einstellen. Und das ist die Frage, wie wird das denn finanziert? Entweder heißt das denn für uns in den Einrichtungen, und der Qualitätsstandard wird gemindert, oder wir werden in die Lage versetzt durch die Politik, dass wir mehr Gelder für hauptamtliches Personal haben.
Die Kosten zwischen 15,79 Euro und 17,33 Euro bekommt ein Zivi pro Tag. Inklusive Verpflegungs- und Kleidergeld. Nicht viel, aber sie sind zufrieden, denn für die meisten ist es das erste selbstverdiente Geld. In 10 Monaten kostet ein Zivi damit insgesamt rund 5.000 Euro. Nur etwa ein Drittel davon bezahlt das Bundesamt für Zivildienst, den Rest die Dienststelle. Zivis genießen einen guten Ruf und haben im Alltag auch mal Zeit für ein Gespräch. Hauptamtliche, sagt Wolfgang Prüm, seien dafür zu teuer. Zivis seien oftmals, zum Beispiel für alte Leute, der einzige Kontakt zur Außenwelt.
Dieses menschliche Gespräch, das leisten diese jungen Menschen nach der Anleistung. Und das ist mit keinem Kostenträger im Pflegeversicherungsgesetz, nicht im Behindertenhilfe, nicht mehr abrechenbar. Und das ist leider das Traurige dabei. Und da geht ein Stück Menschlichkeit verloren.
Unsere Stadt wird sicherlich ein ganz großes Stück kälter werden.
Für den Geschäftsführer ist der Zivildienst jetzt schon ein Auslaufmodell. Die Verkürzungen der vergangenen Jahre sprechen eine klare Sprache. Das allein ließe sich irgendwie verkraften. Aber die Betriebe bräuchten vor allem Planungssicherheit. Eigentlich ist der gegenwärtige Zustand ideal. Denn auch die beiden Zivis können mit der bisherigen Dienstdauer gut leben.
Also ich finde, für den Job, den ich jetzt hier mache, ist es auf jeden Fall ein angemessener Zeitraum, weil die Einlehrphase ist halt nicht so lang. Das heißt, ich habe effektiv vielleicht noch 9 Monate, die ich dann wirklich hier arbeite und das finde ich ist ausreichend. Also ich denke, ich werde bewusster mit meiner Gesundheit sein und ich werde zufrieden sein, so wie es mir geht, dass ich zum Beispiel nicht im Rollstuhl sitzen muss. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die andere Leute vielleicht so nicht gemacht haben.
Eine Reportage von Hanno Gries war das. Es wird 7.58 Uhr, 2 Minuten vor 8.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Claudia Sanders am Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen. In mittlerweile 14 europäischen Ländern ist der 27. Januar der Gedenktag an die Opfer des Holocausts. In dieser Woche wurde er natürlich auch in Deutschland begangen. Meine Kollegin Gabriele Kammerer ist dabei einmal der Frage nachgegangen, wie sich hier lebende Migranten mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzen.
Ich lebe ja in Deutschland und natürlich muss mich dann auch die Geschichte Deutschlands interessieren und die Fehler und auch die Errungenschaften Deutschlands.
Inzwischen ist es auch so, dass ich mich wie eine Deutsche fühle und mich auch zu der Geschichte auch zurückziehen kann.
Ich glaube mal schon, dass man, wenn man jetzt in Deutschland lebt, dass man die historischen Ereignisse kennen müsste. Das ist so wie beim Deutschen.
Fatos stammt aus dem Kosovo, Kordo ist Iraker und Tuna hat türkische Eltern. Alle drei besuchen die 12. Klasse der Berliner Theodor-Heuss-Oberschule. Fast 3/4 der Schüler kommen hier aus Migrantenfamilien. Mit der Zeit des Nationalsozialismus müssen sich alle auseinandersetzen, so steht es jedenfalls im Lehrplan. Fatos, Kordo und Tuna haben festgestellt, diese Auseinandersetzung gehört irgendwie zum Deutschsein dazu. Als Migrantenkinder können oder müssen sie zwar nicht fragen, war mein Opa Nazi? Sie finden aber ihre eigenen Zugänge und machen sich die deutsche Geschichte zum Thema. Kordo zum Beispiel, in dessen Heimat auch ein Diktator an der Macht war.
Ich kenne ja auch einen Diktator vom in Irak mit Saddam Hussein. Und das ist auch so gewesen, jetzt hat man, bis Saddam Hussein an Macht war, hat man auch gesehen, dass das Volk hinter ihm stand. Und die waren auch öfter im Fernseher zu sehen, Demonstrationen für Saddam Hussein gemacht haben. Und eigentlich, das Bild kommt so in anderen Ländern so rüber, dass das Volk auch mit Herz für Saddam Hussein da war. Bloß, das sieht ganz anders aus im Land. Ich kenne das aus Erfahrung. Man wird ja aus den Schulen herausgejagt. Man muss für ihn auf die Straße gehen. Und bei, ich sag mal, 98% ist es nicht mit Herz, sondern ist gezwungen.
Vor kurzem war der Politikkurs der 12. Klasse in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, in der eine Ausstellung über die Verfolgung und Vernichtung der Juden in Europa informiert. Für Tuna war das ein Anlass, über ihre eigene Situation als türkische Deutsche nachzudenken.
Wenn man selber Ausländer ist, da redet man schon darüber, also wie das eben ist, zum Beispiel diskriminiert zu werden. Bei uns ist es ja normal, also dass man, wenn man Ausländer ist, eben diskriminiert wird. Und jetzt mit den Juden generell habe ich auch mit meiner Mutter geredet, wo ich jetzt von der Wannsee-Konferenz nach Hause kam, habe ich ihr auch das erzählt, ja, dass wir einen Zeitzeugen hatten und denen eben Fragen stellen durften. Und das hat sie auch interessiert.
Gehört die Teilhabe an der Erinnerungskultur der Deutschen zur nationalen Identität? Und wie weit sollte diese Teilhabe gehen? Elke Kriglewski, pädagogische Mitarbeiterin im Haus der Wannsee-Konferenz, erlebt diese Bezugnahme häufiger.
Was ich eine sehr spannende Diskussion schon mit Schülern fand und mehrfach auch diskutiert habe mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, ist zum Beispiel die Frage, ob ein türkischer mittelständischer Betrieb im Wedding in den Entschädigungsfonds einzahlen sollte. Und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Also es gibt da eine ganze Reihe von vor allen Dingen Schülerinnen interessanterweise, die sofort sagen, ja, das sollten wir. Und andere, die aber auch sagen, nein, es ist nicht unsere Geschichte.
Fatos kommt nach dem Tag im Haus der Wannsee-Konferenz geradezu ins Schwärmen, wenn er von der Begegnung mit dem Auschwitz-Überlebenden Willi Frohwein erzählt.
Als er die Geschichte erzählt hat, wie er im KZ reinkam, hat er erzählt, wie entmutigt er war und wie Mut er aber doch noch bekommen hat, indem er anderen geholfen hat. Also seine Geschichte hat mich sehr beeindruckt, was er dann nach dem Fall des Dritten Reiches, was er dann zustande gebracht hat, dass er Polizeikommissar wurde. Er hat wirklich sehr viel erlebt, aber auch dann nach seiner Gefangenschaft hat er auch wirklich sehr viel erreicht in Deutschland. Er hat wirklich was aus seinem Leben danach gemacht und war nicht entmutigt und wollte eigentlich Schluss mit seinem Leben machen, sondern er hat eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Fand ich schon wirklich sehr klasse.
Gabriele Kamera.
In dem Koffer, den die Kinder zusammengestellt haben, sind viele nützliche Sachen, zum Beispiel Anziehsachen. Das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Kleidungsstücke, wie eine Hose, ein Kleid oder ein Pullover. Mit Schläppchen sind bequeme Hausschuhe gemeint und ein Käppi ist eine Kappe oder Mütze. Hier ist aber speziell eine Baseballkappe gemeint.
Von den Regeln her sind die Spiele sehr einfach, aber nicht für alle sind sie auch einfach zu spielen. Kinder, die sich schlecht konzentrieren können oder deren Wortschatz noch nicht so groß ist, können Probleme haben. Besonders schwierig ist es für ausländische Kinder, die die neue Sprache noch nicht gut sprechen. Das kann auch zu Unlust führen, weiß die Erzieherin Ute Kannengießer.
Der eine merkt, ich kann das noch gar nicht. Und für den anderen ist es langweilig, weil da kommt kein Spiel fürs in Gang. Das ist natürlich schade. Denn gerade durch solche Spiele besteht ja die Möglichkeit, den Wortschatz zu erweitern. Aber wenn der Spaß auf der Strecke bleibt, dann ist es schon frustrierend.
Spielen kann manchmal auch frustrierend sein. Dann sind die Spieler enttäuscht und haben keine Lust mehr weiterzuspielen. Ein Grund für diesen Frust kann sein, dass kein Spielfluss in Gang kommt. Das passiert, wenn eine Situation oder eine Person störend ist. Wir kennen das gut vom Autofahren. Auf der Autobahn ist ein Unfall, daraufhin bildet sich ein Stau, der verhindert, dass der Verkehr weiterfließen kann. Viele Leute werden dann nervös oder fangen an zu fluchen, weil das Autofahren so keinen Spaß mehr macht. Der Spaß bleibt dann auf der Strecke, das heißt, er ist verloren gegangen.
Wortspiele sind sehr geeignet, um zum Beispiel eine Sprache besser zu lernen. Aber im Zeitalter der Computer hat sich auch in diesem Bereich sehr viel getan. In der Kindertagesstätte Rolandstraße ist man auf dem neuesten Stand. Dort stehen den Kindern 2 Computer zum Arbeiten und Spielen zur Verfügung. Natürlich wird sorgfältig ausgewählt, welche Programme für die Kinder geeignet sind.
Aber das Spielverhalten der Kinder hat sich in den letzten Jahren wirklich extrem verändert. Und das, was die Kinder früher durch diese Wortspiele gelernt haben, das lernen die Kinder heute durch die Lernprogramme.
Lernprogramme sind Computerprogramme, die Kindern bei Problemen in der Schule helfen sollen. In solchen Programmen wird Schritt für Schritt erklärt, wie zum Beispiel ein Rasenmäher funktioniert.
In der Buchhandlung Wortspiel geht man auch mit der Zeit und hat das Sortiment erweitert. Die Reaktion der Kinder ist allerdings nicht immer positiv.
Programme für Grundschüler, ja, das gibt's auch, habe ich auch im Programm. Wobei natürlich, sobald Lernen dahinter steht, die Kinder schon gleich die Ohren wegklappen und sagen, nicht mit mir, ne?
Im Programm haben bedeutet, dass man etwas im Angebot hat, das gekauft werden kann. Natürlich können Kinder ihre Ohren nicht wirklich wegklappen, wie man zum Beispiel ein Fenster weg- oder zuklappen kann. Es bedeutet, dass Kinder oft keine Lust und kein Interesse haben, sobald sie etwas lernen müssen. Sie tun dann so, als hätten sie nichts gehört und gehen lieber spielen.
Zum Schluss noch eine besondere Form von Wortspiel. Das ist der Reim- oder Auszählreim. Der eignet sich besonders gut, wenn zum Beispiel Mannschaften oder Teams gewählt werden sollen und sich niemand entscheiden kann, wer mit wem zusammenspielen soll. Hier zwei Beispiele.
So, zip, zap. 1, 2, 3 und du schiebst ab. Lang schiebst du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht Rüben, eine alte Frau kocht Speck und du bist weg.
So, jetzt sind auch wir weg. Hoffentlich sind Ihnen beim Zuhören dieser Sendung die Ohren nicht weggeklappt, sondern haben Sie im Gegenteil Ihre Ohren weit aufgesperrt. Und vielleicht haben Sie einige Anregungen zum Spielen bekommen.
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Heimat ist für mich das Wasser, also der Rhein. Da fühle ich mich wohl, wie ein Fisch im Wasser.
Meine Urgroßeltern von väterlicherseits und mütterlicherseits waren schon immer in der Binnenschifffahrt. Und für mich als Schulkind gab es nichts anderes, Schule fertig und ab aufs Schiff. Also es liegt in der Familie drin.
Ob auf dem Rhein, der Mosel oder dem Neckar, das Leben auf Mitteleuropas Flüssen und Kanälen wurde Gertrud und Adam Distel in die Wiege gelegt. Es ist ein Leben zwischen Schifferromantik und Existenzkampf, zwischen modernem Nomadentum und den Terminzwängen der Industriegesellschaft. Gertrud und Adam Distel betreiben eines von rund 900 Familienunternehmen in der deutschen Binnenschifffahrt. Ihr Zuhause, das ist das Motorschiff Laboremus.
Von heute, Dienstag, 13 Uhr, mit der Differenz zum Vortag.
Es ist Mittag auf dem Rhein bei Düsseldorf. Vorbei an historischer Altstadt, futuristischem Landtag und Fernsehturm manövriert Adam Distel die Laboremus rheinaufwärts in Richtung Basel. Im Laderaum rund 1500 Tonnen gewalztes Blech. Schon am frühen Morgen haben die Distels den rund 40 Kilometer entfernt gelegenen Hafen von Duisburg verlassen. Denn voll beladen kommt die Laboremus vor allem stromaufwärts nur langsam voran. Auf dem Rhein im Schnitt gerade mal 8 Kilometer in der Stunde. Und so ist das Schiff täglich bis zu 18 Stunden unterwegs. Doch obwohl auch Ehefrau Gertrud und Sohn René die Laboremus steuern können, meistens steht doch Adam Distel am Ruder.
Das ist Leidenschaft. Also ich bringe das nicht fertig, um zuzugucken, das bringe ich nicht fertig. Als Kind schon, wie ich noch nicht in der Schule war, habe ich das große Schleppschiff schon gefahren. Ich konnte noch nicht so richtig aus dem Fenster rausgucken. Da habe ich das schon gekonnt. Und da war das schon meine Leidenschaft. Irgendwie liegt das im Blut drin.
Abend, wenn im Hafen all die anderen Leute schon schlafen, steht der Hein am Boot.
In Adam Distels Familie hat die Binnenschifffahrt eine lange Tradition. Er selbst wurde sogar auf einem Schiff geboren. Schon seine Urgroßeltern lebten von der Arbeit auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen. Mit einem hölzernen Segelschiff transportierten sie vor allem Kohle aus dem Ruhrgebiet nach Süddeutschland.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte sich schließlich die Dieselmaschine durch. Aus unmotorisierten Lastkähnen wurden motorisierte Selbstfahrer.
Es ist später Nachmittag. Inzwischen hat die Laboremos Düsseldorf hinter sich gelassen. Am Ufer ein kleiner Wald, abgeerntete Felder, Bauernhöfe, Einfamilienhäuser und ein paar Spaziergänger, die den milden Wintertag genießen. Zeit für Kaffee und Kuchen.
Ja, sie kommen.
Auch Gertrud Distel liegt die Binnenschifffahrt im Blut. Ihre Kindheit verbrachte sie bis zur Einschulung auf dem Schiff ihrer Eltern. Schon deren Urgroßeltern hatten als Schiffer gearbeitet. Gertrud Distels Aufgaben an Bord der Laboremos sind vielfältig.
Heute mache ich mehr oder weniger meinen Haushalt, die Schreibarbeiten, eigentlich sehr wenig fahren, weil da ist mein Mann für zuständig, der möchte sich das nicht aus der Hand nehmen lassen. Aber ich bin Schiffseignerin, also ich bin verantwortlich fürs Geschäft, um die Reisen reinzuholen. Einer muss ja der Chef sein. Mein Mann, der ist fürs Grobe zuständig oder für draußen zuständig, fürs Fahren zuständig. Und ich bin für die Geschäfte zuständig. Jeder hat seine Begabung. Ich kann besser die Reisen reinholen, mein Mann kann viel besser fahren wie ich.
Arbeiten und Leben auf dem Wasser. Dafür kann sich die 55-jährige Gertrud Distel auch nach einem halben Jahrhundert auf Mitteleuropas Wasserstraßen noch begeistern.
Die Faszination des Berufs ist, dass man im Grunde genommen doch seine Freiheit hat. Ich kann entscheiden, fahre ich von Bremen mit Kolz nach Basel oder lade ich in Bremen oder in Oldenburg oder wo auch immer Schrott nach Rotterdam. Morgens der Blick, wenn man anfängt, wenn die Sonne aufgeht, wenn man rausschaut, immer ein anderer Blick. Dann kommen die Bäume, dann kommen die Häuser, dann kommt der Kölsche Dom. Es ist einfach das Abwechslungsreiche. Das ist das Schöne an unserem Beruf.
Mit 17 lernte sie in einer Duisburger Schifferkneipe ihren Mann kennen. 3 Jahre später die Heirat. Kurz darauf die Geburt der Söhne René und Stefan.
Wie schon ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern leben auch René und Stefan Distel bis zur Einschulung an Bord der Laboremos. Es ist eine typische Schifferkindheit zwischen kleiner Wohnung im Heck, Steuerhaus und Kinderbox, einen zum Schutz der Kinder eingezäunten Areal an Deck, ausgerüstet mit Sandkasten, Planschbecken, Schaukel und Spielzeugtraktor. Als sie das Schulalter erreichen, müssen René und Stefan ins Schifferkinderheim. Künftig sehen sie ihre Eltern nur noch am Wochenende. Keine leichte Zeit. Noch immer erinnert sich René Distel nur ungern an das Kinderheim.
Dann habe ich mir dann schon oft gedacht, warum müssen mir meine Eltern sowas antun? Ne? Da habe ich manchmal schon eine Wut drauf gehabt. Ja. Ich habe gedacht, ich hau ab oder ich hau alles kaputt oder sonst was. Also da war ich schon richtig wütend. In schwierigen Situationen, wenn ich Probleme hatte, mit denen über die ich mit niemandem reden konnte, da habe ich meine Eltern vermisst.
Inzwischen ist René Distel 34 Jahre alt und arbeitet auf dem Schiff seiner Eltern. Doch René hatte nie von der Binnenschifffahrt geträumt. Erst nachdem er keine Lehrstelle fand, entschied er sich für die Laboremos. Denn der Alltag an Bord eines Schiffes ist nicht immer leicht. Kontakt zu anderen Menschen ist eher selten. Einsamkeit gehört für die meisten Binnenschiffer zum Alltag. Damit kämpft auch René Distels Mutter Gertrud.
Man fühlt sich schon manchmal einsam. Man braucht manchmal einen Gesprächspartner. Oder so, dann spreche ich mal mit dem Hund, dann führe ich mal Selbstgespräche oder dann spreche ich mal mit meinen Bären, ich sammle ja Bären, also, aber das macht man vielleicht am Land genauso, ich kann es nicht beurteilen, vielleicht macht man es da genauso, aber man ist schon manchmal einsam, ja.
Die Laboremos muss fahren, um rentabel zu arbeiten, bis zu 18 Stunden täglich, auch am Wochenende. Und so gibt es im Terminkalender der Distels nur wenig Luft.
Wenn man Zeit hat, das ist eigentlich ein Luxusgut. Wenn man mal 2 Tage liegt, ohne dadurch eine finanzielle Einbuße zu haben, wenn man sich das erlauben kann, wenn Ruhe ist, das ist Luxus.
Doch ruhige Tage sind selten. Manchmal sind die Distels bis zu 2 Wochen ununterbrochen unterwegs. Um die Kosten zu decken, müssen sie täglich mindestens 1.500 Mark einnehmen. Der Wettbewerb ist hart. Seit der Freigabe der staatlich kontrollierten Festpreise für die Binnenschifffahrt im Jahre 1994 sind rund 500 Familienbetriebe vom Markt verschwunden. Vor allem Holländer und Osteuropäer konkurrieren mit den deutschen Schiffern.
Der Konkurrenzkampf in der Schifffahrt ist sehr groß geworden.
Es ist manchmal wirklich ein Existenzkampf. Man hofft, hoffentlich geht nicht irgendein Teil kaputt, dass die Maschine mitmacht und so weiter und so fort. Weil sonst gibt es wieder Probleme. Wie kommst du an Gelder dran? Also das ist, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Man überlegt sich dann schon, wie überbrückst du dies oder jenes, wenn unvorhergesehene Reparaturen kommen.
Inzwischen ist es dunkel geworden. Die Laboremos hat Köln erreicht. Im schwarzen Wasser des Rheins spiegeln sich die Lichter der Stadt. Das Schiff gleitet vorbei an Altstadt, Hohenzollernbrücke und den hell erleuchteten Türmen des Kölner Doms. Es sind solche Momente, in denen die Distels alle Mühsal ihres Berufes vergessen. Trotzdem, besonders Gertrud Distel denkt inzwischen immer öfter an den Ruhestand und das Leben nach der Binnenschifffahrt. Bereits vor rund 1,5 Jahren haben sich die Distels ein kleines Haus am Stadtrand von Mannheim gekauft. Eine Wohnung an Land hatten sie vorher nie besessen. Doch so ganz wohl ist Gertrud Distel bei dem Gedanken an ein dauerhaftes Leben an Land noch immer nicht.
Manchmal denke ich schon drüber nach, aber ich habe auch etwas Angst davor. Ob mir das nicht so eintönig ist später, wenn ich zu Hause bin, dass ich einfach immer nur auf einen Ort bezogen bin. Und das bin ich nie gewöhnt gewesen im Leben.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Jochen Spengler am Mikrofon einen wunderbaren guten Morgen ohne Rutschparty wünsche ich Ihnen. Heute ist Freitag, der 30. Januar, 7.15 Uhr. Es wird 7.50 Uhr, 10 vor 8. Sollten Sie gesetzlich krankenversichert und Brillenträger sein, dann wissen Sie vermutlich, dass seit dem Jahresbeginn die Krankenkasse gar nichts mehr zur Brille dazuzahlt. Ob Gläser oder Gestell, die Kosten müssen Sie allein tragen. Zumindest für jene, die kurzsichtig sind, also nicht gut das sehen können, was sich weit weg von ihnen befindet, bietet sich eine Alternative, die immer stärker genutzt wird, Augenoperation per Laser, was eine Brille überflüssig machen kann. Besonders billig ist diese Operation zu haben, wenn man etwas weiter wegfliegt, Richtung Südosten. Jörg Pfuhl klärt sie auf.
CKVDH, jetzt wird schon ein bisschen DRNZO oder okay. C, ja. Und das letzte ist schon ein bisschen...
Ja. For the first day, this is good. In 2, 3, 4 days, it will be much better.
Der Doktor ist zufrieden. Das deutsche Mädchen aus Magdeburg hat zwar noch ein bisschen rote Augen, aber das ist normal. Gestern erst war die OP und schon heute fühlt sich Annika.
Gut. Es ist noch ein bisschen komisch, also so ganz klar. Teilweise ist es ein bisschen verschwommen, aber also man merkt schon den Unterschied. Jetzt schon.
In der Tat. Gestern noch war Annika Knaube so kurzsichtig, dass sie nicht mal ihre Freundin erkannt hätte. 8 Dioptrien. Jetzt liest sie ziemlich kleine Buchstaben aus etlichen Metern Entfernung, ganz ohne Hilfsmittel. Der Untersuchungsraum ist freundlich, das Personal zuvorkommend, eine 7-stöckige Privatklinik mit verspiegelter Fassade in einem der besseren Stadtteile von Istanbul. Annika wirkt zuversichtlich, jetzt. Aber vorher, da war ihr schon ein bisschen flau, weshalb sie aus Magdeburg auch Rückenstärkung mitbrachte.
Meine Mutter. Ja, ganz alleine wollte ich dann doch nicht.
Jetzt schlafen beide nebenan im 4-Sterne-Hotel. Es gehört zur Klinik und zu dem Angebotspaket, das immer mehr brillenmüde Deutsche zum 3-Tages-Ausflug nach Istanbul lockt.
Also ich hatte diesen Paketpreis, da sind 3 Übernachtungen drin, Voruntersuchung, die OP, Nachuntersuchung und das waren 1.400 Euro. Und ich hatte mich in Deutschland informiert und da lagen die Preise überall zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Und das ist ja nun schon ein deutlicher Unterschied.
Nur ein Drittel so teuer, das ist entscheidend, wenn die deutschen Krankenkassen keinen Pfennig zahlen. Der Flug allerdings kommt noch dazu. 5, 6 Deutsche pro Woche legen sich im Schnitt bei Dr. Sinan Gökkers unter den Laser. Der Arzt schneidet ein Stückchen Augenhornhaut ein und klappt sie hoch. Dann schleift er mit einem computergesteuerten Laser genauso viel Hornhaut ab, dass die Augenlinse eine perfekte Form gewinnt. 3, höchstens 4 Minuten dauert der ganze Eingriff und er ist praktisch schmerzlos. An manchen Tagen operiert Gökkel die Patienten im Dutzend und immer häufiger sind es Ausländer.
The first reason is the price.
Der wichtigste Grund für Ausländer ist der Preis. Der zweite Grund ist meine große Erfahrung. 40.000 Operationen in 12 Jahren. Und der dritte Grund ist die Technologie. Ich nutze den derzeit weltweit besten Laser, ein deutsches Gerät.
Best laser in the world. It's a German technology.
Blaue Augen, dunkle Locken, ein Maßanzug. Der 46-jährige Doktor wirkt nicht gestresst, eher wie zwischen zwei Golfpartien. 15 Angestellte arbeiten für ihn, plus ein Ärzteteam. Die Klinik gehört ihm, das Hotel gehört ihm. Er reklamiert für sich eine Erfolgsrate, je nach Dioptrienzahl, von 95-98%. Und er operiert auch dann, wenn deutsche Augenärzte abraten.
In Germany, German doctors are a little bit conservative.
Deutsche Ärzte sind etwas konservativ, vorsichtig. Sie reden viel über Komplikationen. Da bekommen die Leute einfach Angst. Deutsche Ärzte vertrauen sich selbst nicht richtig. Aber wenn ich doch bei 40.000 Operationen nicht eine einzige Infektion hatte, warum soll ich den Leuten dann was von Infektionsrisiko erzählen? Göcker hat nicht nur seine Operationstechnik, sondern auch seine Art, die Welt zu sehen, aus den USA mitgebracht. Es gibt null Risiko einer Erblindung, erklärt er. Und falls der erste Eingriff nicht erfolgreich ist, verspricht er einen zweiten kostenlos. Holländer kommen, Briten, Skandinavier, aber abgesehen natürlich von Türken sind seine größte Patientengruppe mittlerweile Deutsche. Entsprechend liegen deutsche Broschüren am Empfang aus und bietet die Klinik gratis Übersetzungsservice.
Das ist der erste Tag erstmal und du wirst jetzt heute ein paar Tage noch, zwei, drei Tage noch schlecht sehen.
Ja, merke ich schon.
Das ist normal.
Nur ein paar Kilometer entfernt vom Istanbul Surgery Hospital ist das Bünya Göz Hastanesi, ebenfalls eine Augenklinik, die sich zunehmend auf Ausländer spezialisiert. Auch Haartransplantationen in der Türkei laufen mittlerweile ganz gut, weiß Göker. Und er selbst startet in diesen Tagen eine völlig neue Form der Behandlung. Blutwäsche gegen Erblindung. Eine neue Therapie mit einem Gerät aus Japan. $15.000 die Behandlung. Sinan Göker ist sich sicher, Gesundheitstourismus hat Zukunft.
Ja, definitely. It's growing.
Auf jeden Fall. Er wächst und wird weiter wachsen. Denn Technologie ist heute überall so leicht zu bekommen. Die Welt ist einfach kleiner geworden. Die Welt vielleicht schon, aber von Magdeburg nach Istanbul ist es immer noch ein gutes Stückchen Weg. Morgen fährt Annika wieder nach Hause. Was macht sie, wenn daheim dann plötzlich die Augen schmerzen sollten? Die türkische Schwester beruhigt.
Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ihr habt ja die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr schreiben. Ich habe ja eure auch genommen.
Das war eine Reportage aus dem Istanbul Surgery Hospital von Jörg Pfuhl. Deutscher Gesundheitstourismus in die Türkei.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Im Studio ist Christina Janssen. Guten Abend. Rund 16.000 Jugendliche haben im vergangenen Jahr keinen Ausbildungsplatz gefunden. Dabei herrscht in bestimmten Branchen nicht Lehrstellen, sondern Lehrlingsmangel. Bäcker oder Schlosser etwa suchen händeringend Azubis. Aus Not greifen einige von ihnen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Ein Bäcker aus dem Rheinland zum Beispiel. Er lockt Lehrlinge mit doppeltem Lohn und Dienstwagen. Mehr dazu von Claudia Rometsch. Hochbetrieb in der Bäckerei Maul in Rheinbach bei Bonn. Vier Verkäuferinnen laufen emsig hin und her. Einige verkaufen Brot, Brötchen und Croissants an der Theke. Andere bereiten Cappuccino, Latte Macchiato oder belegte Brötchen zu. Zur Mittagspause kommen viele Kunden in die Bäckerei, die zugleich auch Selbstbedienungscafé ist. Bäckermeister Peter Maul schaut zufrieden zu. Das Geschäft läuft gut. Im April will er seine 17. Filiale eröffnen. Dennoch hat er ein Problem. Er sucht 10 Lehrlinge für den Verkauf, findet aber keine. Was dem Betrieb fehlt, sind Mitarbeiter, die auch in der Lage sind, eine Filiale zu leiten. Etwa 60% der 160 Mitarbeiter sind im Verkauf beschäftigt. Bäcker Mauls Lehrlingsmangel ist nicht ungewöhnlich. Durchschnittlich stehen im Verkauf für jeden Bewerber fast 2,5 Stellen zur Verfügung. Bei den Bäckern und Konditoren kommen nach Verbandsangaben im bundesweiten Durchschnitt auf einen Bewerber 1,3 Ausbildungsplätze. Und nicht nur das Bäckerhandwerk sucht händeringend Nachwuchs. Ähnlich sieht es auch in anderen Branchen aus, zum Beispiel im Fleischerhandwerk, in der Gastronomie und im metallverarbeitenden Gewerbe. Und auch wer hinter der Ladentheke Geschick beweise, habe gute Aussichten auf eine rasche Beförderung, versichert Bäckermeister Maul.
Wenn Sie später als Filialleitung übernommen werden, haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, davon auch eine Familie, ich denke auch recht gut zu ernähren.
Doch über eine Karriere im Handwerk wüssten die Jugendlichen in der Regel viel zu wenig, klagt Rainer Neuten, Geschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages. Oft hätten sie auch ein falsches Bild davon, was ein Bäcker oder ein Schlosser heute machen.
Tatsächlich haben wir es heute häufig mit CNC-Programmierung zu tun, das heißt mit hochanspruchsvollen Aufgaben, denen dann die Jugendlichen leider nicht immer gewachsen sind. Immer mehr Jugendliche haben mittlere Reife oder Abitur und schließen deshalb solche Berufe für sich aus. Wir brauchen aber neben den Mitarbeitern für einfache Tätigkeiten eben auch die Mitarbeiter, die programmieren können in solchen Betrieben. Wir brauchen den Nachwuchs, der auch später die Betriebe übernehmen kann. Und deshalb bleiben viele Lehrstellen im Metallbauerbereich zum Beispiel, aber auch im Landmaschinenmechanikerbereich, im Fleischerbereich, im Bäckerbereich unbesetzt.
Auch in Mauls Backstube sieht es nicht mehr aus wie in guten alten Zeiten. Rezepte und Zutaten sind die alten, aber der Teig wird nicht mehr von Hand geknetet, sondern durch Maschinen bearbeitet und portioniert. Und auch bei der Führung seines Unternehmens muss Maul innovativ sein, will er im Wettbewerb gegen Discounter- und Bäckereiketten bestehen. Zwar gingen trotz des guten Lohnangebots nur 15 Bewerbungen ein, aber darunter seien die meisten vielversprechend, sagt Maul.
Also ganz ehrlich gesagt, für mich glaube ich nicht, für die Zukunft da die Probleme zu sehen. Aber ich gehe auch andere Wege und ich muss auch sagen, wenn ich alle Filialen besetzt habe, dann ist ja auch erstmal Schluss mit Auszubildenden. Ne? Aber schon im Gesamten, dass Serviceleistung und Kompetenz komplett in Deutschland zurückgeht, das glaube ich schon.
Und nicht nur das. Für den Kunden kann der Fachkräftemangel in einzelnen Handwerkszweigen in Zukunft teuer werden, warnt Rainer Neulten. Denn schon jetzt gäbe es Branchen, in denen Betriebe nicht mehr genügend Personal haben, um die Nachfrage zu befriedigen. Ein Beispiel seien die Kälteanlagenbauer, die Klimaanlagen und Kühlhäuser errichten.
Wir haben doch die Situation, dass tatsächlich es für den Kunden am Ende teurer werden kann. Wenn wir einfach nicht mehr genug Unternehmen haben, die die Aufträge wahrnehmen können, dann bedeutet es, dass das über den Preis geregelt wird. Der am meisten zahlen kann, bekommt die Leistung noch und das ist auch nicht sinnvoll.
Claudia Rometsch berichtete. Der Osten blutet aus. Land auf, Land ab, ein immer wieder zitiertes Urteil. Die Bevölkerung wandert ab, den Arbeitsplätzen hinterher. Doch wer in die Statistiken schaut, erlebt zumindest eine kleine Überraschung. Zwar verließen in der jüngsten Vergangenheit jedes Jahr zwischen 170 und 210.000 Menschen die neuen Länder, doch gingen auch jeweils 80 bis 150.000 den umgekehrten Weg. Und die meisten taten das gerade, weil sie im Osten berufliche Perspektiven fanden. Michael Kuhlmann hat einige von ihnen getroffen.
Gunnar Volkmann hat sein Büro im Westen von Leipzig, in Plagwitz, das vor 100 Jahren einmal ein brummendes Industrieviertel war. Heute weht nur noch der Wind über die Brachflächen und durch die leeren Fabriken, ausgenommen eine Anzahl denkmalwürdiger Bauten, in denen sich junge Firmen niedergelassen haben. Firmen aus der Internetbranche, aus der Wirtschaftsberatung, Callcenter, Rechtsanwälte. Viele von denen, die hier arbeiten, stammen aus Westdeutschland. Architekt Gunnar Volkmann kam Anfang der 90er Jahre aus dem südbadischen Lörrach in die neuen Länder.
Die Motivation war einerseits beruflich bedingt, weil ich damals für ein international tätiges Planungsbüro im Osten tätig war, in der Lausitz. Und andererseits habe ich selber auch familiäre Bindungen aus alter Zeit. Meine Eltern stammen aus dem Osten, aus der Nähe von Magdeburg, sind 1957 nach Düsseldorf gegangen und wir sind dann als Kinder aber sehr häufig und auch sehr gerne immer wieder hierher gefahren und haben die Verwandtschaft besucht.
Heute beschäftigt Volkmann 10 Mitarbeiter. Sein Architekturbüro saniert Objekte wie die großzügigen Industriebauten von Leipzig-Plagwitz. Mittelfristig könnte sich dieser Stadtteil zu einem Kraftzentrum entwickeln. Das glaubt jedenfalls Wirtschaftsberater Frank Basten. Basten lebt seit 1993 im Osten. Damals machte er sich gerade selbstständig. Heute betreibt der Mitvierziger ein Wirtschaftsförderungsbüro, gemeinsam mit der 11 Jahre jüngeren Kulturwissenschaftlerin Sabine Krüpe. Unter anderem betreuen sie Künstler, die sich eine eigene Internetpräsenz aufbauen möchten. Auch Architekt Gunnar Volkmann hat sich damals rasch zurechtgefunden.
Es war eine andere Welt, es war sehr spannend, es war sehr frei und wir wurden offen empfangen, willkommen geheißen. Und was ich immer sehr stark wahrgenommen habe, war eine gewisse Herzlichkeit. Eine menschliche Wärme, die man teilweise im Westen nicht so gefunden hat, überall. Und eine starke, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit.
Sabine Krüpe ging 1996 von Tübingen nach Dresden, mit dem Examen in der Tasche und voller Tatendrang. Menschlich aber gab es durchaus Probleme. Auch Frank Basten hat damals die Skepsis wahrgenommen. Er kann sie verstehen, denn damals seien die meisten Zugewanderten in der Tat als Besserwessis aufgetreten. Heute habe sich das Zusammenleben entspannt.
Ich muss sagen, man kommt sich immer näher. Und bei vielen Gesprächen merkt man auch, es wird nicht mehr differenziert zwischen Ost und West, sondern man kommt sich doch wirklich mittlerweile so als Individuum, als Person gegenüber.
So erlebt es auch Erwin Zehe. Der 36-jährige Physiker aus Karlsruhe hat gerade eine Juniorprofessur an der Universität Potsdam angetreten. Zehe kann selbstständiger arbeiten und auch im Uni-Alltag hat er neue Erfahrungen gemacht.
Also was ich so mitkriege von der Verwaltung her, die sind unheimlich bemüht, die helfen mir. Also du gehst auf eine Verwaltung in Stuttgart, die erzählen dir erstmal alles, was nicht geht. Ja? Und in Potsdam erzählen sie dir nicht, was nicht geht, sondern die versuchen dir da irgendwie wirklich die Arbeit ein bisschen leichter zu machen.
Da kann der Westen vom Osten offenbar lernen. Und irgendwann könnten die Eingewöhnungsprobleme von Gunnar Volkmanns Ehefrau Gila aus den 90er Jahren nur noch Erinnerungen an eine ferne Zeit sein.
Das schönste Kompliment war, glaube ich, nach 2 Jahren lernte ich einen Freundeskreis kennen. Die haben gesagt, was, du bist aus dem Westen? Nein, du gehörst zu uns.
Michael Kuhlmann über Glückssuche im Osten. Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Jansen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 276. Österreich hat sich der Europäischen Union gegenüber verpflichtet, den Anteil von Strom aus erneuerbarer Energie bis 2010 auf 78% zu erhöhen. Ökostrom produziert man vor allem in Wasserkraftwerken, aber in Österreich gibt es schon sehr viele Staudämme. Man kann fast nur noch kleine Wasserkraftwerke an Flüssen bauen und da wird die Stromerzeugung viel teurer als in den großen Wasserkraftwerken. Aber Solarstrom ist noch viel teurer. 2003 wurden in Österreich 30% des Stroms durch Verbrennen von Erdöl und Erdgas produziert. Der Ökostromanteil betrug 70%. Dazu gehört auch Strom aus Windkraftwerken. Von Windkraftwerken zu sprechen ist allerdings etwas übertrieben, denn dabei handelt es sich meist um Windräder, die nicht viel Strom produzieren und das nicht immer dann, wenn viel Strom gebraucht wird. Da sie nur dann Strom produzieren, wenn sie sich drehen, wenn es also windig ist und der Wind stark genug weht, um die Windräder anzutreiben, ist dieser Strom viel teurer als Strom aus großen Elektrizitätswerken, in denen man dadurch Strom produziert, dass man Erdöl verbrennt. Aber beim Verbrennen von Erdöl entstehen viel Abgase und das ist schlecht für die Umwelt. Österreich ist eine Bundesrepublik, die aus 9 Bundesländern besteht. Die österreichische Regierung und auch die Länder wollen erreichen, dass in Österreich mehr Ökostrom produziert wird. Weil aber der Strom aus konventionellen Kraftwerken, in denen man ihn mit Hilfe von Wasserkraft oder von Wärme, die aus Erdöl und Erdgas gewonnen wird, produziert, viel billiger ist als Strom aus alternativen Energiequellen, muss man die alternative Stromproduktion subventionieren. Wo man Strom produziert, indem man Abfälle verbrennt, bekommt man zum Beispiel 15 Cent für die Kilowattstunde statt 2 Cent. Für die Förderung der alternativen Energiequellen braucht man viel Geld. Deshalb müssen alle österreichischen Stromverbraucher seit dem 1. Januar 2003 einen Ökostromzuschlag bezahlen. Diesen Zuschlag zum Strompreis setzt das Wirtschaftsministerium fest, aber nicht alleine. Der Minister für Landwirtschaft und Umwelt muss damit einverstanden sein und eine Arbeitsgruppe der 9 österreichischen Bundesländer hat dabei auch etwas zu sagen. 2003 hat jeder österreichische Haushalt zusätzlich zum Strompreis für jede Kilowattstunde 0,13 Cent Ökostromzuschlag bezahlt. Dafür gibt es eine Zuschlagsverordnung, die jedes Jahr wieder neu erlassen werden muss. Für 2004 hätte dieser Zuschlag um 0,07 Cent je Kilowattstunde erhöht werden müssen, um die neuen Ökostromanlagen finanzieren zu können, die man braucht, um den Ökostromanteil zu erhöhen. Je Haushalt hätte man durchschnittlich 2,30 Euro im Jahr mehr bezahlen müssen als 2003, aber das war einigen zu viel. Deshalb hat die Arbeitsgruppe der Länder der Erhöhung des Zuschlags zum 1. Januar 2004 nicht zugestimmt. Auch wenn die Länder nicht zustimmen, wie das jetzt passiert ist, kann die Verordnung trotzdem nach einer sechsmonatigen Frist vom Wirtschaftsminister erlassen werden, ohne darauf, was die Länder dazu sagen, Rücksicht zu nehmen. Aber für dieses halbe Jahr hätten die Konsumenten dann gar keinen Ökostromzuschlag zu bezahlen brauchen. Dann hätte noch mehr Geld gefehlt. Als Notlösung hat das Wirtschaftsministerium den Zuschlag für 2004 wieder in derselben Höhe festgesetzt wie für 2003. Und der Landwirtschafts- und Umweltminister hat diese Verordnung mit unterschrieben, obwohl er damit gar nicht einverstanden ist. Wenn es dabei bliebe, gäbe es 2004 keine zusätzlichen Subventionen für neu errichtete Ökostromanlagen. Das wäre besonders schlimm für diejenigen, die bereits Projekte ausgearbeitet haben und viel Geld in neue Ökostromanlagen investiert haben. Ihnen würde auf diese Weise die wirtschaftliche Grundlage für ihre Investitionen weggenommen. Deshalb will der Wirtschaftsminister nun noch einmal mit den Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer verhandeln. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 276. Danke.